Wir alle wachsen auf mit dem Konzept, dass es Männer und Frauen gibt und die gehören zusammen und sonst gibt es nichts. Und das vermittelt uns auch Sprache. Sprache vermittelt uns, dass es Männer gibt. Das mit den Frauen ist nicht so wichtig, weil sie sind einfach mitgemeint. Und wenn die vermeintliche Stabilität durcheinander gebracht wird, dann löst das Emotionen uns aus. Das ist eigentlich sehr menschlich.
Hallo zusammen, ich bin Damian, Lehrer und Redakteur bei SRF Kids und SRF School. In den letzten 8 Jahren als Klassenlehrer bin ich immer wieder Themen begegnet, die mich herausgefordert, beschäftigt und neugierig gemacht haben. Heute gehe ich der Frage an, ob eine gendergerechte Sprache wichtig ist, was Grundsätze sind für eine LGBTQIA+-freundliche Schule und wie sexuelle und geschlechtliche Vielfalt im Unterricht kann thematisiert werden. Bildungsreise. Ein Podcast für alle, die Kinder auf ihrem Lebensweg begleiten. Die Schule von heute ist vielfältiger denn je, kennzeichnet durch sprachliche, kulturelle, religiöse, sozioökonomische oder individuelle Unterschiede. Die Herausforderung liegt darin, diese Vielfalt als Chance und Potenzial zu begreifen. Für das braucht es aber Verständnis und Wissen, sodass ein respektvolles Zusammenleben möglich ist. Auch die Vielfalt von der sexuellen Orientierung und Geschlechtsidentität ist gross. Die sexuellen Rechte sind Teil der Menschenrechte und gelten für alle Menschen. Alle haben das Recht, ihre Geschlechtsidentität und Sexualität zu leben, frei von Zwang, Diskriminierung und Gewalt. Dazu gehört auch das Recht auf Bildung und Information. Das bedeutet, dass Kinder und Jugendliche das Recht auf eine umfassende Sexualerziehung haben. Über das möchte ich mehr wissen, deshalb bin ich für diese Podcast-Folge in Zürich geblieben und sitze heute gegenüber von der Anna Rosenwasser. Merci vielmals, dass du dir Zeit nimmst.
Gerne, ich freue mich über die Einladung.
Du bist Journalistin und Politikwissenschaftlerin. Von 2017 bis 2021 hast du für die Lesbenorganisation Schweiz kurz losgeschafft. Vorher bist du ehrenamtlich aktiv im Vorstand von der LGBTQ Jugendorganisation Milchjugend gsi. Du bist Autorin, gibst Workshops und im Oktober 2023 bist du für die SP Zürich in Nationalrat gewählt worden. Kannst du dich an einen Moment erinnern in deiner Schulzeit, wo du besonders willkommen oder vielleicht auch dich ausgeschlossen gefühlt hast?
Ja, da gibt's ein paar Momente. Also ich bin nicht allzu gut sozial integriert gsi in die Schule. Ich bin ein bisschen eine Einzelgängerin gsi. Was mir aber besonders geblieben ist in dem queeren Kontext, ist, dass ich während meiner Gymi-Zeit, also ich bin an einer Gymi gsi, wo es eine einzige lesbische Frau hatte, die geoutet war, und ein einziger schwuler Mann, der geoutet war. Und wenn man über die geredet hat, dann hat man immer über die geredet, als wären das so Freaks. Es ist so völlig klar gewesen, dass das Gegenteil von erstrebenswert war, so zu sein wie die zwei. Mhm. Und ich glaube, das hat mich sehr geprägt drin, dass ich noch ganz lange gefunden habe, nein, ich bin nicht so eine. So bin ich nicht. So will niemand sein.
Das hat also auch deine Zukunft dann eigentlich ein bisschen geprägt, nehme ich an.
Natürlich. Ich glaube, was uns als Kind und Jugendliche gesagt wird, was uns als erstrebenswert gilt und was nicht, das prägt uns noch ganz lang. Bei mir hat es noch mindestens 5 Jahre gedauert, bis ich mir selber getraut habe, mir die Frage zu stellen, zu wem ich mich eigentlich hingezogen fühle und wie ich das einordne. Das ist bei mir in der Schule undenkbar gewesen. Das ist sich präsentiert worden als keine Option.
Das ist schon Wahnsinn. Ich habe dich das erste Mal im August 2022 persönlich erlebt, als mein ehemaliger Rektor dich für die Eröffnungskonferenz an die Schule eingeladen hat. Im Vorfeld hat es auch kritische Stimmen gegeben. Warum ladet er eine Aktivistin ein? Sie ist doch eine Feministin, das ist die mit dem Gender und so weiter. Deine Präsentation ist aber alles andere als das gewesen. Du hast sachlich und neutral erklärt, was LGBTQIA+ bedeutet und warum das keine Modeerscheinung ist. Erlebst du oft so Widerstand an der Schule?
Ja, obwohl ich gern würde unterscheiden zwischen Widerstand und Skepsis. Ich finde, es ist sehr in Ordnung, erst recht an einer Bildungsinstitution, um einen kritischen Blick darauf zu haben, wem das man eine Plattform gibt. Ich finde sogar, die Fragen sind nötig. Und das Wesentliche ist dann, dass man sich genau überlegt, ist es legitim, um dieser Person die Plattform zu geben und dann kritisch zuhören und schauen, wie dass man das für sich einordnen will. Aber ja, ich erlebe es etwa die, dass Schulen an sich das Gefühl haben, es könnte etwas Gefährliches oder Ungerechtfertigtes sein, wenn eine Person kommt, über das Thema Geschlechtsidentität oder Anziehung reden. Das passiert sehr oft und immer öfter, habe ich das Gefühl.
Und jetzt mit deiner Rolle als Nationalrätin kommt noch ein anderer Teil dazu wahrscheinlich.
Ja, natürlich. Leute haben häufig das Gefühl, dass sobald eine Partei involviert ist, etwas politisch nicht mehr neutral ist und vergessen dabei, dass eigentlich niemand kann, politisch neutral sein. Wir alle sind beeinflusst von politischen Entscheidungen und wir alle haben, bewusst oder nicht, eine Meinung zu politischen Sachen. So etwas wie politische Neutralität, da glaube ich gar nicht recht dran. Aber ich glaube dran, dass wir uns dessen bewusst sein können, sodass wir unserem Umfeld eine Möglichkeit geben können, das einzuordnen.
Nach deinem Besuch ist das Thema Gender an dieser Schule immer wieder ein Thema gewesen. Ich habe mich dafür eingesetzt, dass aus dem Lehrerzimmer ein Teamzimmer wird, aus der Lehrerschulreise ein Teamausflug und wir nicht nur von einem Lehrermangel sollten reden. Mit dem bin ich aber immer wieder angeguckt, besonders mit Frauen. Mir ist gesagt worden, du wieder mit dem Gendern, ich fühle mich nicht ausgeschlossen, das ist einfach zu kompliziert. Wieso löst das Thema so viele Emotionen aus?
Ich glaube, das Thema löst so viele Emotionen aus, weil Sprache uns so nah ist. Sprache bedeutet für uns ein Zuhause und sie bedeutet gewissermaßen eine Stabilität. Dass viele von uns haben ein sehr enges Verhältnis zu dem Dialekt, in dem wir gross geworden sind, beispielsweise. Ich habe zum Beispiel meinen Schaffhauser Dialekt ein bisschen verloren und traue dem immer noch hinterher. Und gleichzeitig gibt uns ja auch Geschlecht eine vermeintliche Stabilität. Wir alle wachsen auf mit dem Konzept, dass es Männer und Frauen gibt und die gehören zusammen und sonst gibt es nichts. Mhm. Und das vermittelt uns auch Sprache. Sprache vermittelt uns, dass es Männer gibt. Das mit den Frauen ist nicht so wichtig, weil die sind einfach mitgemeint. Und wenn diese vermeintliche Stabilität durcheinander gebracht wird, dann löst das Emotionen uns aus. Das ist eigentlich sehr menschlich.
Bei mir hat auch eine Veränderung stattgefunden, vor allem dann, wo ich realisiert habe, dass es nicht immer um mich geht und nur weil ich mich ja nicht ausgeschlossen fühle, das nicht heisst, dass sich nicht auch andere könnten ausgeschlossen fühlen. Im Lehrzimmer geht es ja nicht nur um Lehrerinnen, die auch dort sind, sondern auch um alle anderen, die keine Lehrpersonen sind. Vom Hausdienst über Betreuungspersonen bis zur schulischen Sozialarbeit. Warum ist es so schwierig, alte Muster durchzubrechen und die Begrifflichkeiten zu ändern? Du hast jetzt gerade schon ein bisschen angesprochen, dass es Stabilität gibt, aber was ist die Schwierigkeit?
Ich glaube, es gibt noch einen weiteren Grund. Und der ist, dass wir gerne unterschätzen, was Sprache mit unseren Weltvorstellungen kann anstellen. Einerseits liegt uns Sprache am Herzen und andererseits haben wir Menschen die Tendenz zu unterschätzen, wie fest das sie halt beeinflusst, wie dass wir Sachen wahrnehmen. Und das müssen wir eigentlich gar nicht diskutieren. Also wenn wir so in die Psycholinguistik schauen, wenn wir in die Forschung schauen und auch in Metastudien, dann sehen wir, dass die Art, wie wir nicht nur Geschlecht, sondern auch ganz unterschiedliche Formen von Vielfalt einnehmen in die Sprache, es uns ermöglichen, um uns auch eine vielfältigere Welt vorzustellen. Manchmal haben wir das irgendwie einfach nicht im Blick.
Vor dem Podcast habe ich auch selber gespürt, dass ich ein bisschen Respekt habe. Respekt, dass ich vielleicht mal nicht gendere, wenn ich vis-à-vis von dir sitze, dass ich vielleicht auch etwas falsch ausspreche. Und vielen, die da zulassen, geht es vielleicht auch so. Man möchte es, wenn es einem wichtig ist, richtig machen, hat aber auch Angst, Fehler zu machen. Hast du einen guten Tipp, was Respekt oder die Angst vor Fehlern kann nehmen?
Ich finde das lustig und gleichzeitig ein bisschen traurig. Ganz viele Leute sagen mir gegenüber so Sachen, dass sie Angst haben, einen Fehler zu machen vor mir oder dass es ja muss korrekt sein. Aber ich glaube, den wenigsten Leuten geht es um komplett fehlerfreie Korrektheit. Ich wünsche mir gar nicht eine Welt, wo alle Leute nie Fehler machen. Ich wünsche mir eine Welt, wo jeder Mensch sein Bestes gibt. Und zum sein Bestes geben gehört auch dazu, dass man zwischendurch einen Fehler macht und sich dann überlegt, wie gehe ich um damit, dass ich gerade einen Fehler gemacht habe. Sagen wir, ich rede über eine Transfrau, die ich früher in der Rolle von einem Mann gekannt habe und jetzt ist sie eine Frau. Und dann sage ich vielleicht aus Versehen, in Erinnerung an die Person, die ich früher gekannt habe, er. Dann geht es ja nicht darum, dass ich ein schlechter Mensch bin. Dann geht es darum, dass ich sage, oh sorry, mich korrigieren und dann weitermachen. Das geht sehr viel besser, wenn ich ein liebevolles Verhältnis habe zu meinen eigenen Fehlern. Es geht sehr viel besser, wenn ich nicht in gute Menschen und schlechte Menschen denke, sondern eben in dem, was ich erwähnt habe, nämlich das Beste geben. Es geht um die Absicht, nicht um Perfektion. Das hilft mir persönlich sehr, wenn ich Angst habe, zum viel Fehler zu machen. Und im Bundeshaus habe ich jeden Tag Angst, zum Fehler zu machen und mache auch einen Haufen Fehler. Und ich muss mich an mich selber an das erinnern.
Ja, aber es hilft, wenn man es von dir hört, dass es ja auch dazu gehört und wir eben auch in einem Prozess sind, wo man das ja auch lernt und es einfach möchte gut machen. Im Jahresrückblick mit der Dagmar Rösler, einem Bonus-Podcast-Folge, die Ende Dezember erschienen ist, haben wir ebenfalls über eine gendergerechte Sprache geredet. Es gibt keine offizielle Regelung auch, weil der Rat für die deutsche Rechtschreibung keine Empfehlung abgibt. Dennoch polarisiert das Thema extrem. Als Beispiel, in Bayern ist der Gebrauch von Gender-Sonderzeichen an Schulen und für Lehrpersonen offiziell verboten. Und auch die Stadt Zürich hat im November gerade über das Thema abgestimmt. Da hingegen bleibt die gendersensible Sprache weiterhin möglich. Warum findest du eine gendergerechte Sprache wichtig, auch in der Schule?
Ich finde gendergerechte Sprache wichtig, weil sie einen Einfluss hat, was für eine Welt wir uns vorstellen können. Und das ist besonders wichtig bei jungen und lernenden Menschen. Ich möchte mit unserer Sprache eine vielfältige Welt mitprägen und ich möchte, dass jeder Person die Möglichkeit offen steht.
ich habe wie auch gemerkt, es hat wirklich einen Einfluss. Zum Beispiel jetzt ganz simpel, wo wir das Thema Nomen hatten, oder wo ich das mit den Kindern durchgenommen habe, haben sie in der Prüfung eine Aufgabe gehabt, wo es darum ging. Sie haben das Oberthema Prüf gehabt und haben müssen 3 Prüfe aufschreiben. Und dann hat es 2 Kinder gegeben, die dann Polizistin und Polizist geschrieben haben. Und das hat natürlich keine spezielle Punkte gegeben oder so, aber ich habe dann eine Smiley gemacht, dass ich es schön gefunden habe, dass sie eben beide Geschlecht berücksichtigt haben. Weil ich wahrscheinlich auch so geredet habe und auch immer wieder das betont habe. Also ich glaube, tatsächlich, dass es einen Einfluss hat, dass sich eben auch, gerade in dem Fall vor allem auch Mädchen, in gewissen Berufen abgeholt fühlen.
Das zeigen übrigens auch Studien. Jetzt genau beim Thema Beruf, dass sich auch mehr Frauen bewerben, wenn die weibliche Form mitgenannt ist und so. Also das ist auch bewiesen, dass es einen Einfluss hat.
Wie können denn auch Lehrpersonen eine gendergerechte Sprache in ihrem Unterricht einsetzen, ohne dass es sich vielleicht auch so aufgezwungen anfühlt?
Ich habe Respekt vor dieser Frage, weil ich einen grossen Respekt habe vor Beruf von Lehrpersonen. Mhm. Darum gebe ich da nur säuferli Antwort. Weil mir ist sehr bewusst, dass die Ansprüche und die Erwartungen von allen Seiten kommen und ich möchte da nicht eine zusätzliche, zu kritische Stimme sein. Ich glaube, es gibt 2 verschiedene Wege, wie dass man im Allgemeinen kann überhaupt das Thema Gender und dann auch gendergerechte Sprache einbringen. Das eine ist, indem man es wirklich ins Zentrum stellt und das andere ist, indem man es nebenbei macht. Das sind 2 sehr unterschiedliche Stile, die man auch gut kombinieren kann. Ich glaube, es lohnt sich, um sich auch zu überlegen, wo kann ich auf eine unauffälligere Art Geschlechtervielfalt in die Sprache bringen. Mhm. Wenn ich zum Beispiel auf die Bühne gehe, dann kann ich schon sagen, sehr geehrte ZuschauerInnen, liebe ZuhörerInnen, das kann ich sagen. Ich kann aber auch sagen, liebes Publikum, sehr geehrte Anwesende. Das sind 2 unterschiedlich auffällige Arten zum Gendern. Und ich glaube, gerade als Lehrperson kann es sich lohnen, um das sich überlegen. Und dann gibt es natürlich schon noch die andere Version von, dass im Unterricht ja wahnsinnig viele Formen von Beispielen kommen und dort verschiedene Geschlechter einbringen, ohne dass man muss sternle, kann auch ein super Weg sein, zum Vielfalt darstellen.
Was empfiehlst du Lehrpersonen, die wie ich auch auf Kritik stossen im Team oder bei Eltern? Also ich habe es noch recht schwierig gefunden, einen guten Mittelweg zu finden. Einerseits korrigieren und irgendwie so von oben herab, so muss man es jetzt machen, so wäre es richtig oder so wäre es besser. Finde ich sehr unangenehm und finde ich auch nicht den richtigen Weg, aber eben ja nichts zu sagen oder es halt, ich habe dann irgendwann den Weg gewählt, ich versuche mein Bestes zu geben, meinen Beitrag zu leisten und habe dann wie so gemerkt, ja, bei Bahn komme ich einfach nicht dran her. Was würdest du empfehlen?
Unsere Diskussionen rund um gendergerechte Sprache sind auch von einer sehr hitzigen Debatte geprägt. Ich glaube, es ist wichtig, um das mitzudenken, wenn man Leute darauf anspricht. Und dann gilt es auch, sich der gängigsten Missverständnis bewusst zu werden, um auch eine gewisse Geduld an den Tag legen und Leute auch gewisse Grundlagen mal erklären. Das ist das, was ich probiere. Der Vorwurf lautet ja ganz häufig, dass es da um Korrektheit geht und um einen Zwang. Und ich glaube, den allerwenigsten Leuten geht es um eine perfekte Korrektheit und einen Zwang, sondern einfach nur um das genuine Bedürfnis, um die Welt realistischer und liebevoller darstellen. Und ich glaube, wenn man das kann überbringen, ist schon mal ein guter Schritt gemacht.
Welche praktischen Tipps hast du für Eltern, die eine gendersensible Sprache vielleicht auch daheim möchten fördern?
Ich habe den Eindruck, dass Kinder nicht die Bevölkerungsgruppe sind, die am meisten Mühe haben mit gendergerechter Sprache. Ich glaube, am meisten Mühe haben die Leute, die absolut nichts davon hören wollen, dass es vielleicht sogar mehr als 2 Geschlechter könnte geben. Und ich glaube, wenn man halt schon einen Haufen Lebenserfahrung hat, ist das nochmal eine total irritierende Vorstellung. Kinder finden es gar nicht so irritierend. Es gibt halt einen Haufen verschiedene Leute und Sprache ist eh ein Spielplatz und Kinder verstehen das eigentlich besser wie Erwachsene, ist mein bisheriger Eindruck. Von dem her glaube ich, dass das wie verspielter kann passieren zu Hause. Aber auch da möchte ich dazu sagen, wie auch bei Lehrpersonen, habe ich einen riesigen Respekt vor Eltern. Ich bin weder Lehrerin, noch bin ich Mami. Darum sage ich auch das sehr säuferlich.
Ja, du wirst ja nachher dann gerade noch in der Küre, die dann ja zu dem Stellung nehme. Ich bin dann gespannt, wie du darauf reagierst. Viele haben auch Respekt vor verschiedenen Wörtern oder Abkürzungen, deshalb versuche ich sie heute auch immer ganz kurz zu erklären, bevor wir zu den Fragen kommen. Angefangen bei LGBTQIA+. Das ist eine Abkürzung und steht für lesbische, schwule, bisexuelle, transsexuelle bzw. transgender, queere, intersexuelle, asexuelle und alle weiteren Menschen außerhalb der heterosexuellen und zweigeschlechtlichen Norm. An der erwähnten Eröffnungskonferenz hast du das sehr gut erklärt und mit einem Beispiel auf die Kritik reagiert, wo von einer Modeerscheinung reden. Kannst du das Beispiel auch unseren Zuhörerinnen und Zuhörern näher bringen?
Auf jeden Fall. Als erstes möchte ich sagen, dass ich auch Verständnis habe für Leute, die denken, manchmal auch im Geheimen und es gar nicht aussprechen, dass es irgendwie so wirkt, als wäre das Ganze ein Trend. Mhm. Und es erinnert mich an eine Statistik von Linkshändigkeit. Wenn man anschaut, wie viele Leute das offiziell linkshändig sind und gewesen sind, dann sieht man, dass das im letzten Jahrhundert wahnsinnig wenig Leute gewesen sind und irgendwie so ab den 50er, 60er steigt plötzlich die Zahl von linkshändigen Menschen, bis sie dann irgendwann stagniert, so in den 80er, 90er auf, ich glaube, 12%. Und wir haben jetzt zwei Arten, um die Statistik von Linkshändigkeit zu deuten. Entweder wir schauen das an und finden, das ist ganz klar ein Trend. Irgendwann hat jemand behauptet, Linkshändigkeit sei cool und dann haben einfach 12% von der Bevölkerung gefunden, da ziehe ich jetzt mit, weil ich möchte gerne cool und trendy sein. Oder wir anerkennen, dass Linkshändigkeit, wo ja eigentlich eine komplett werteneutrale Eigenschaft ist, unterdrückt worden ist, bestraft worden ist, teilweise an Schulen sogar physisch. Es ist eine Eigenschaft gewesen, wo moralisch aufgeladen war, unnötigerweise. Der Teufel sitzt auf der linken Schulter. Und dass man das im Laufe des letzten Jahrhunderts dann erkannt hat und gemerkt hat, linkshändige Leute leben dann am besten und gesündesten und glücklichsten, wenn man sie einfach linkshändig sein lässt, weil es eine völlig neutrale Eigenschaft ist. Und ich glaube, bei queeren Identitäten, bei all diesen Buchstaben, die du aufgezählt hast, ist es auch so. Entweder wir haben jetzt das Gefühl, es sei ein Trend und jemand wird einfach aus Lust und Laune lesbisch oder trans. Oder wir anerkennen, dass Leute, die der Norm nicht entsprechen, langsam sich ein bisschen sicherer fühlen, um sich selber zu sein und das gegen aussen aufzutreten. Das ist eigentlich ein gutes Zeichen. Wenn jetzt Leute immer mehr auch mal sagen, dass sie zum Beispiel schwul sind oder bi oder non-binär, dann heisst das, dass sie endlich auch Wörter haben und sichere Räume, um das zu sagen. Jedes Coming-out ist eigentlich ein Vertrauensbeweis. Und das ist auch schön.
Und es braucht auch die Sichtbarkeit und das Wahrnehmen, dass das einfach ein Teil von unserer Gesellschaft ist und sollte so akzeptiert werden. Wie wir das Thema LGBTQ...
Es ist auch wirklich nicht mehr eine Abkürzung.
Nein, wirklich nicht. Wie man das Thema LGBTQIA+ in der Schule bzw. im Unterricht kann behandeln, schauen wir konkret im letzten Teil an. Im Vorfeld hat es mich ein bisschen Wunder genommen, ob die Kinder auch schon von dieser Abkürzung gehört haben. Wir hören zusammen rein.
Ich habe das Wort noch nie gehört.
Ich auch noch nicht, also keine Ahnung.
Also ich habe das Wort schon mal gehört, aber die Bedeutung weiss ich jetzt nicht.
LGBTQIA+. Ich habe halt schon mal mitbekommen, so von dem LGBTQ, so dass es halt irgendwie so, ich habe es einfach mal so erfahren, dass es irgendwie so ist, halt wenn sich Frauen Frauen lieben und Männer Männer sich halt lieben.
LGBTQST+.
Irgendetwas mit Computer, aber keine Ahnung, ich weiß nicht.
Ich weiß es so halb, also wenn man lesbisch oder schwul ist und so.
Ich weiß, was LGBTQ bedeutet, aber den Rest weiß ich nicht.
LGBT+. Ich glaube, das heisst, wenn ein Mann in einen Mann verliebt ist oder eine Frau in eine Frau.
LGBTQSA.
Nein, ich habe es auch noch nie gehört.
Ich habe es schon mal gehört, aber ich weiß nicht genau, was es ist.
LGBTQ+. Keine Ahnung.
Also LGBTQ weiß ich, was das bedeutet, den Rest weiß ich nicht.
Aber mein Bruder Sigetti ist schwul und mein Onkel ist halt heu.
Also ich kenne auch Leute, die so sind und ich finde es ein bisschen blöd, dass die halt dann auch gemobbt werden. Aber sonst eigentlich, es interessiert mich halt irgendwie auch nicht so. Also mir ist es einfach egal, wie die Leute sind.
Kannst du es nochmal sagen?
LGBTQIA+.
Viele wissen nicht, was LGBTQIA+ bedeutet, beziehungsweise wenn, dann verbinden sie es fest mit Männern, die Männer küssen und Frauen, die Frauen küssen. Es sind alles Kinder aus der 5. und 6. Klasse. Was lösen die Antworten der Kinder bei dir aus?
Ich finde es so herzig. Es hat ja niemand von den Kindern gefunden, es sei ein Seich. Und ich finde es gar nicht schlimm, wenn man nicht weiss, was jeder einzelne Buchstabe bedeutet. Es sind ja ein Haufen Buchstaben.
Ja, was sind's?
Hintereinander, so. Aber was schon auch auffällt, ist, dass die Assoziation gleichgeschlechtliche Anziehung ist, aber nie Transidentität. Und das ist schon auch repräsentativ dafür, dass Transidentität zwar hoch umstritten ist, aber die Leute häufig auch nicht wissen, was es ist. Und das gilt für Kinder auch. Ich glaube aber auch, dass es für Kinder etwas wäre, was sie lernen könnten.
Und es zeigt mir ein bisschen eben 5., 6. Klasse, Sexualkunde oder Sexualerziehung hat wahrscheinlich schon stattgefunden. Also da gibt's wahrscheinlich noch Raum nach oben oder Luft nach oben. Im nächsten Teil möchte ich mit dir 3 konkrete Beispiele anschauen, wie sich Vielfalt in der Schule kann zeigen. Wie gesagt, bist du Autorin und gibst auch Vorlesungen. In deinem Rosa-Buch hat es auf Seite 11 einen schönen Text, der perfekt als Einstieg zum Thema Transgender passt. Ich habe das Buch und die Seite parat. Ich würde es sehr schön finden, wenn du den Text vorlesen würdest.
Sehr, sehr gern. Das ist einer meiner Lieblingstexte. Das ist der einzige Text, den ich an absolut jeder Lesung lese. Eine Art Geburtstag. Eine Person hat mir letztens folgende Geschichte erzählt. Sie arbeitet als Lehrkraft in der Primarstufe. Ein Kind kam zu ihr und outete sich als trans. Bisher hat es in der Rolle eines Jungen gelebt, aber jetzt weiß sie, dass sie ein Mädchen ist. Die Lehrperson erklärte das also der Klasse. Eure Mitschülerin hat jetzt einen neuen Namen. Sie ist ein Mädchen. Dann wartete sie ab, etwas nervös. Wie würden die Kinder reagieren? Verstehen sie sowas? Hatte sie zu viel gesagt? Oder zu wenig? Eine Kinderhand schnellte hoch. Ja? Ist das jetzt eine Art Geburtstag? Die Lehrperson überlegte. Ja, das ist eine Art Geburtstag. Stille. Eine zweite Kinderhand. Ja? Wenn das ein Geburtstag ist, dürfen wir dann Happy Birthday singen? Ja. Und dann sangen die Kinder Happy Birthday.
Mich hat der Text sehr berührt. Ich finde es auch ein tolles Buch, das ich sehr empfehlen kann. Das ist für mich ein schöner Einstieg jetzt zum Thema Transgender. Und von Trans wird geredet, wenn das innere Wissen von einer Person, welches Geschlecht sie hat, also Geschlechtsidentität, nicht mit dem bei der Geburt zugewiesenen Geschlecht übereinstimmt. Begriff, die ebenfalls dafür verwendet werden, sind Transgender oder Transidentität, manchmal auch der ältere Begriff Transsexualität. Trans wird auch als Adjektiv verwendet, zum Beispiel Transperson. Viele Transpersonen realisieren schon in ihrer Kindheit, dass sie trans sind. Daher kann das bereits mit Schuleintritt, also im Kindergarten oder in der Primarschule, ein Thema sein. Eltern werden wahrscheinlich zuerst mit der Situation konfrontiert. Was empfiehlst du ihnen, wie sie wohlwollend auf ihr Kind reagieren können?
Ich glaube, zuerst mal zuhören und ein Kind ernst nehmen ist ein mega wichtiger Schritt. Ich kenne viele Eltern, die sagen, ja, aber was ist, wenn das nur eine Phase ist? Selbst wenn es nur eine Phase wäre, dann hätte das Kind in dem Moment die Erfahrung gemacht, dass es ernst genommen wird. Mhm. Ich glaube, wir werden prägt davon, hat man uns gesagt, nein, du erzählst Seich oder uns zugelassen wird, dann, wenn es um uns selber und um unser Empfinden geht.
Ich finde es schön, dass du das ansprichst mit der Phase. Das ist wirklich ein Wort, das ich auch schon oft gehört habe. Ich habe auch schon die Situation gehabt, als ich noch zur Luzernschule gehe, habe ich einen Bub in meiner Klasse gehabt, und dem sein Bruder hat eben auch Röckli angelegt und so weiter. Und das ist immer wieder ein Thema gewesen. Und ja, dann hat man eben manchmal auch von einer Phase geredet, wo ich so gedacht habe, ja, vielleicht ist es eine Phase, aber vielleicht ist es einfach auch keine Phase und man kann sie einfach annehmen, wie es ist.
Leute reden häufig dann von einer Phase, wenn sie sich eben wünschen, dass etwas vorbeigeht. Mhm. Dabei kann man auch einfach mal annehmen, dass das jetzt der Status quo ist, das ernst nehmen, das zulassen, mit dem Kind darüber reden, auf eine neugierige Art und einfach mal schauen, was kommt.
Mhm. Welche Schritte können Lehrpersonen unternehmen, um ein Transkind, also in dem Fall, wenn es dann, wie sagt man, geoutet ist, im Schulalltag zu unterstützen?
Ich glaube, der wichtigste Schritt ist, dem Kind zuzuhören, was das gerade Bedürfnisse sind. Ist das Bedürfnis zum Beispiel da, um sich in der Schulklasse zu outen oder sogar in der Schule? Und wenn ja, kann man das begleiten als Lehrperson? Eine Möglichkeit ist, dass man sich externe Unterstützung holt, zum Beispiel bei einem Projekt namens Lehrplan Q. Es ist möglich, zum Beispiel eine erwachsene Transperson dazuholen, die Übung und Ausbildung hat drin, das Kinder zu erklären.
Wie soll eine Schule auf Eltern reagieren, die kritisch gegenüber der Geschlechtsidentität von einem Kind sind? Also, ich stelle mir vor, muss nicht mal das eigene Kind sein, sondern einfach ein Kind, das in der Klasse ist. Und das wird ja natürlich auch besprochen daheim, ist klar. Wie kann dort eine Schule reagieren?
Ich glaube, das Wichtigste ist, dass sich eine Schule grundlegend die Frage stellt, was ist unsere Haltung?
Mhm.
Weil wenn es dann kritisch wird, dann ist es sehr schwierig, zum plötzlich aus dem Nichts bestimmen, wie reagieren wir und wie festhalten wir an Wert fest, wo wir aber so nicht abgeschrieben haben. Darum ist es wichtig, dass eine Schule sich vor allem mal in einer ruhigeren Zeit, nicht, dass Schulen allzu viele ruhige Zeiten hätten, aber einfach mal grundsätzlich überlegt, was ist unsere Haltung? Und mein Wunsch wäre, dass jede Schule anerkennt unseren Kindern geht es am besten, wenn wir zu ihnen stehen und wenn wir sie stützen. Und da muss man in die traurigsten Statistiken schauen, was mit Transkind oder mit queeren Kind passiert, wenn man sie nicht unterstützt, seitens Eltern, seitens Schule. Das treibt Suizidalitätsrate in die Höhe. Also ich glaube, jede Schule muss sich das ganz genau überlegen, und zwar nicht dann, wenn es brenzlig wird. Und dann ist sicher auch Information und Wissensvermittlung ein mega wichtiger Teil. Viele Eltern, die kritisch reagieren oder auch ängstlich reagieren auf das Thema Geschlechtsidentität, queere Identität im Allgemeinen, stützen sich auch auf viel Missverständnis und Fehlinformation. Und als Schule kann man da mit realem Wissen dagegenheben.
Würdest du sagen, dass Wissen, oder spürst du, dass das, wenn man mehr weiss, wirklich auch etwas kann stattfinden? Also zum Beispiel, als ich einen Austausch in den USA gemacht habe, also Sprachaufenthalt, hat mir meine Host-Mutter erzählt, dass ihr Sohn ist schwul, der Vater ist Republikaner gewesen, also nicht wirklich dafür, der ist dann Demokrat geworden. Und sie hat mir gesagt, dass sie wirklich von Haustür zu Haustür gegangen sind, eben für die Anliegen auch zu kämpfen. Und einfach gewisse Leute, die noch nie mit einer schwulen Person oder einer lesbischen Person zu tun haben, noch nie in Berührung gekommen sind, sozusagen. Es klingt ein bisschen brutal, aber so mein, also ist wirklich so. Aber durch das, dass sie in Kontakt getreten sind und über das geredet haben, also eben auch Wissen vermittelt haben, hat das etwas ausgelöst. Wie nimmst du das wahr?
Auf jeden Fall. Und gleichzeitig zeigt das Beispiel auch, dass es nicht nur um Wissen geht, sondern auch, dass man jemanden kennt, von dem man weiss, dass die Person in irgendeiner Form queer ist. Und darum ist es auch wichtig, dass eine Schule nicht erst agiert, wenn SchülerInnen queer sind, sondern dass eine Schule auch eine klare Haltung hat, was die queere Identität von ihren Lehrpersonen angeht. Dass es muss können möglich sein, dass eine Lehrperson, sagen wir, ein Lehrer im Unterricht darf seinen Mann erwähnen oder eine Lehrerin ihre Frau oder eine Lehrperson darf thematisieren, dass sie non-binär ist. Das muss möglich sein, weil unsere Hirn funktionieren eben eigentlich nicht mit Wissen und Fakten. Menschliche Hirn funktionieren durch Geschichten und durch Verbundenheit und Kontakt. Das ist eigentlich auch etwas Schönes. Das heisst aber auch, dass eine Schule muss möglich machen, dass wir nicht nur unwissentlich umgeben sind von LGBTQIA-Menschen, weil das sind wir immer. Es gibt viel zu viel, dass das nicht passieren könnte. Sondern, dass wir umgeben sind von queeren Menschen, die sich genug sicher fühlen, um das Auge raus können tragen.
Als nächstes möchte ich mit dir die nicht-binäre Geschlechtsidentität anschauen. Nicht-binär, non-binär oder auch genderqueer bedeutet, wenn Menschen sich nicht bzw. nicht nur als weiblich oder männlich definieren. Gross zum Thema wurde ist das Turnemo, wo der Eurovision Song Contest gewonnen hat. Was gibt's da im Umgang zu beachten?
Ich glaube, am wichtigsten im Umgang mit non-binären Personen ist, dass man offen und neugierig ist, anstatt ablehnend. Ich bin der festen Überzeugung, dass man sich nicht entscheiden kann, ob man überfordert ist oder nicht. Aber selbst wenn man überfordert ist, kann man sich immer noch entscheiden, ist man ablehnend oder ist man neugierig.
Für viele sind die Pronomen, also wie man die Personen anspricht oder auch im Gespräch, ich möchte das einmal, wenn wir über Nemo reden, mit der Zeit muss man den Namen immer wieder sagen, weil es noch schwierig ist, dann, eben, wenn man Pronomen vielleicht vermeiden will, wenn man sich nicht so gewöhnt ist. Was empfiehlst du da?
Ich empfehle, dass man auch Verständnis für sich selber hat, dass das ungewohnt ist. Wie gesagt, Sprache ist unser Zuhause und die deutsche Sprache akzeptiert ganz knapp, dass es mehr als ein Geschlecht gibt. Kein Wunder, haben wir Mühe damit, zum weiteren dritte oder mehrere Geschlechter benennen. Ich finde es selber nicht immer einfach und ich glaube, sich an einen Vornamen halten ist immer eine gute Lösung, wenn man sich nicht sicher ist, wie das dritte Pronomen können verwendet werden. Ich empfehle ganz fest, zum nie es sagen. Die allerwenigsten Leute schätzen das. Die meisten empfinden es als entmenschlichend. Man kann auch einfach freundlich nachfragen. Wenn man eine non-binäre Person kennt und nicht sicher ist, wie, dass man über die Person soll reden in der dritten Person, dann kann man einfach nachfragen. Das ist ein Akt von Respekt.
Auch dort Neugier fragen und sich dafür interessieren und richtig zeigen, dass man...
Und gleichzeitig natürlich nicht eine non-binäre Person behandeln, als wäre der Mensch ein Wikipedia-Eintrag über Non-Binarität. Das Schöne ist, dass es ganz viele Wissensquellen gibt, wo man auch selber sich informieren kann. Sei das Podcasts, Folgen, Videos, Bücher. Es gibt ganz viele Wege, um sich informieren, ohne dass man jetzt eine Person intensiv ausfragt. Klar kann man fragen, du, mit was für Wörtern rede ich über dich in der dritten Person, aber alle anderen Neugierden, die man hat, kann man auch mit anderen Quellen stillen.
Mir ist gerade in Sinn gekommen, du musst mich korrigieren, aber ich glaube, du bist mal in einer SRF-Sendung gewesen, vielleicht im Club oder so, ich weiß es gar nicht. Und da hast du auch gesagt, ja, es mag manchmal kompliziert sein, aber das Einmaleins hast du auch kompliziert gefunden. Und das haben wir ja auch irgendwie gelernt.
Ich glaube, es geht wirklich auch um die Bereitschaft, welchen Themen wollen wir unsere Energie schenken. Genau wenn es um Sprache geht, wo wollen wir uns anpassen und irgendwie uns die Mühe machen, um Sachen neu zu lernen und wo geben wir uns die Mühe nicht? Es gibt so viele komplizierte Wörter, die mindestens so kompliziert sind wie LGBTQIA+, und dort machen wir uns die Mühe auch. Ich glaube, sobald wir ein positives Verhältnis haben zum Thema, ist der Lernprozess auch nicht mehr so schwierig.
Gibt es noch anderes zu beachten für Eltern oder auch Lehrpersonen in Bezug auf Non-Binarität jetzt?
Ich glaube, eine Herausforderung ist, dass man in den Medien in den letzten Jahren hat können beobachten, dass viel Angstmacherei passiert ist. Mhm. Genau wenn es um junge Leute geht, um Kinder und um Jugendliche, ist sehr häufig im Thema Trans und Non-Binarität eine Welt gezeichnet worden, wo die allerjüngsten Leute irgendwelche schlimmen Operationen, vermeintlich schlimme Operationen machen wollen. Und ich möchte einfach davor warnen, die Medienberichte als Anlass zur Sorge zu nehmen und stattdessen sich bei Fachpersonen zu informieren mit dem Fokus, was tut einem Kind oder einer jugendlichen Person gut und was sind die eigentlichen Bedürfnisse.
Auch zu dem Thema passen Stereotypen. Bis heute stecken viele noch in dem Schubladendenken fest. Sei das bei Farben, sieht man gut bei Rucksäcken und etwa. Bei Büchern, manchmal auch bei Fächern. Ich habe manchmal auch so das Gefühl, wenn ich so ein bisschen in der Gesellschaft schaue, je nachdem schon vor der Geburt, so die Showerpartys und so, sind ja Farben schon dominierend. Oder wenn ich eine Geburtskarte bekomme, kann ich meistens schon von 2 Meter Entfernung sagen, ob es ein Bub oder ein Mädchen ist. Also es fängt ja schon mega früh an, so dass man tatsächlich eben Kind in eine Schublade steckt. Wo ich an der PA ein Austauschsemester in Malmö, Schweden gemacht habe, habe ich gemerkt, dass die, und das ist schon 10 Jahre her, schon an einem ganz anderen Punkt gestanden sind. Also das habe ich durch die Monate, wo ich da war, an verschiedenen Stecken immer wieder gesehen. Also genderneutrale WCs, eben Farben oder auch Bücher, Buben oder Mädchenbücher einzuordnen, das ist ein Vergehen schon fast gewesen. Wie können wir so Stereotypen auch aus unseren Köpfen herausbringen?
Ich glaube, Stereotype aus unserem Kopf rausbringen ist der allerschwierigste Schritt. Der erste Schritt muss man sie anerkennen, dass sie überhaupt dort sind. Mhm. Es fühlt sich sehr toll an, sich selber als offener Mensch zu begreifen. Ich glaube aber, dass der nötigste Schritt ist, zu erkennen, auch ich habe Stereotypen in meinem Kopf und die gehen so schnell nicht weg. Sie haben sich nämlich sehr viel Zeit genommen, um sich dort einnisten. Und dann ist es wichtig, dass wir uns darauf zurückbesinnen, warum das überhaupt ein Problem ist. Ich bin eine Frau und ich liebe Rosa. Ich liebe ganz viele Sachen, die als typisch weiblich gelten. Mhm. Das ist nicht das Problem. Das Problem ist, habe ich die Freiheit, mich für das zu entscheiden? Oder ist es eine Norm, die mir in Lebenssituationen bringt, die unangenehm bis gefährlich sind? Mhm. Geben mir Kind die Freiheit mit, ihr Leben so gestalten, wie es ihnen am besten entspricht, ihren Stärken und Eigenschaften? Oder drücken mir sie von Anfang an, schon vorgeburtlich, in eine Idee von einem Leben und Eigenschaften, wo sie gar nicht haben können mitreden? Mhm. Das ist das Problem an Stereotypen. Und das ist ein wichtiger Schritt zu machen, wenn wir Stereotypen wollen, aus unserem Kopf bringen.
Ja, und ich finde das, was du sagst, eben, ich finde auch, also definitiv dürfen Mädchen Pink als ihre Lieblingsfarbe haben. Tatsächlich gibt es auch viele Buben, die Pink als ihre Lieblingsfarbe haben. Und ich habe einmal einen Buben in der Klasse gehabt, der hat mir erzählt, der hat einen pinken Hoodie daheim. Er kann ihn aber nicht anlegen. Und dann habe ich gefragt, also warum denn nicht? Ja, wegen der Schule, wegen der Kind. Und da habe ich gesagt, ja, so. Das wäre voll okay. Und ich habe gemerkt, er ist zögerlich gewesen, und dann habe ich gesagt, weißt du was, du leihst den Pink Hoodie an und ich lege ein pinkes T-Shirt an. Weil wenn sie dann etwas sagen, dann kannst du sagen, ja, der Herr Haas, der hat auch ein pinkes Oberteil an. Und dann haben wir das so gemacht und das hat dann funktioniert. Aber ja, es ist schon fest in den Köpfen. Das wird schon nur im BG manchmal, wenn sie Papier dürfen auswählen. Du siehst, sie sind am überlegen, was jetzt okay ist oder was nicht. Und ja, das finde ich schon noch interessant. Auch heute noch reagieren ja viele Eltern oder auch Lehrpersonen, wenn zum Beispiel ein Bub mit Puppen spielt, das Röckchen anlegt oder die Nägel lackiert. Ist eine Reaktion nicht bereits schon ein aufmerksam machen, auch wenn es vielleicht nicht mal negativ gemeint ist?
Ich verstehe die Überlegung und ich glaube, manchmal ist es kontraproduktiv, um zu oft betonen, selbst wenn es positiv ist, dass jetzt jemand etwas macht, weil es dann das als ungewöhnlich und abwegig markiert. Und gleichzeitig sind ja Komplimente für Entscheidungen auch etwas sehr Schönes. Mhm. Und können ja auch an einem Menschen und an einem Kind markieren, dass es etwas Lässiges und Spassiges ist. Also mhm. zu sagen, dass jemand schöne Nägel hat oder so. Das, in einem Mass ist das, glaube ich, auch ein schönes Erlebnis.
Auch möglich ist, dass man ein Kind in der Klasse hat mit gleichgeschlechtlichen Eltern. Für das Kind ist das ja in den ersten Lebensjahren normal, bis es erkennt, dass nicht alle in der Gesellschaft das tolerieren oder so ziemlich alle rundum eine Mami und einen Papi haben. Das wird automatisch auch in der Schule ein Thema. Kinder sind ja da sehr ehrlich und direkt, das wirst du nachher noch gerade hören. Wenn das in der Klasse oder unter den Kindern ein Thema wird, wie würdest du da reagieren?
Ich finde da auch Wissensvermittlung sehr wichtig, dass man innerhalb von einer Klasse anspricht, dass es ganz unterschiedliche Formen gibt von Familien, ist ja nicht nur gut für die Kinder, die gleichgeschlechtliche Eltern haben, sondern auch für die vielen Kinder, die in irgendeiner Form von Familie leben, die nicht nur aus Mami und Papi besteht. Für Kinder von alleinerziehenden Eltern, von Patchwork-Familien, von verschiedenen geschiedenen Konstellationen. Ich glaube, es ist einen Weg wichtig, dass man Kindern beibringt, dass Familien sehr unterschiedlich aussehen und dass nichts davon eine bessere oder eine schlechtere Familie ist. Das Bewusstsein würde auch vielen Erwachsenen gut tun.
Ja, und so, wenn man es so würde machen im Unterricht, ist es auch nicht so wieder der Fokus auf die eine Gruppe, sondern es gibt eben so viel, auch dort eine grosse Vielfalt von Familienzusammenleben oder Familienkonstellationen. Was können Schulen machen, zum Vorurteil oder auch Ausgrenzung gegenüber Kindern von gleichgeschlechtlichen Eltern zu verhindern?
Auch das ist ein Fall, wo ich mir von Schulen wünsche, dass sie eine klare Haltung haben, wo sie so ihren Lehrpersonen auch mitteilen, so dass Lehrpersonen sich auf etwas beziehen können und wissen, wenn sie da eine deutliche, inklusive und vielfältige Haltung haben, werden sie von ihrer Schule unterstützt. Und dann kann man das ansprechen. Dann kann man den Kindern erklären, dass wir mit allen Leuten respektvoll sind und dass es Familien gibt mit gleichgeschlechtlichen Eltern und dass man da keine Formen von Respektlosigkeit toleriert.
Also abschließend kann man sagen, sehr wichtig wäre, dass man als Schule sich die verschiedenen Situationen anschaut, eine gemeinsame Haltung erarbeitet und Kommunikation sich überlegt. Also es ist auch so, dass ich gerade in dieser Schule, wo ich als letztes hier in Zürich noch Schule gehabt habe, zwei von diesen drei Sachen, die wir jetzt besprochen haben, tatsächlich auch so sind und gewisse Herausforderungen mit sich gebracht haben, die eben dann auch im Team besprochen worden sind. Wie machen wir das jetzt? Wie reden wir mit den Kindern und so weiter? Also, dass man da im Vorfeld, ganz wichtig im Vorfeld, sich schon überlegt, wie man mit dem umgeht. Auch von Kindern wollte ich wissen, was sie zu Transidentität, zu non-binär und zu gleichgeschlechtlichen Eltern meinen und was das bei ihnen auslöst.
Also ich weiss nicht, wieso die das Geschlecht wechseln, weil sie vielleicht mit denen abhängen wollen, aber sonst verstehe ich es eigentlich nicht. Also non-binär verstehe ich halt schon, weil die wollen ja auch niemand sein, aber in ein anderes Geschlecht macht für mich irgendwie keinen Sinn.
Ich verstehe es auch nicht so richtig. Es ist ihre eigene Entscheidung und vielleicht wollen sie ja einfach das sein, wo sie wollen sein.
Ich habe noch nie so jemanden gesehen. Ich kenne noch niemanden.
Meinst du Transen? Also ich weiss nicht viel von dem.
Eigentlich finde ich es gut, dass sie sich überhaupt trauen, das zu sagen oder sich zu outen.
Also ich finde das gar nicht normal. Also wenn ich so etwas würde sehen, ich würde einfach, wenn zum Beispiel mein Freund mir das würde sagen, ich würde einfach sagen, du bist nicht mein Freund, geh weg. Ich würde gar nicht mit so einem Leuten etwas zu tun haben, weil ich finde das einfach nicht cool und ich bin kein Teil von dem. Ich bleibe ein Bub und bleibe so.
Ich finde manchmal auch extrem, wie es zum Beispiel der Nemo sich anlegt, dass andere merken, dass es eine Non-Binäre gibt.
Ich finde es nicht so speziell, wenn jemand sich nicht als Bub und nicht als Mädchen fühlt.
Ich finde, jeder ist so, wie er ist und jeder darf das machen oder das anlegen oder so sein, wie er will sein.
Die Leute, die das haben, also zwei Mütter zum Beispiel, ich finde, es ist besser, als gar keine Eltern zu haben und man kann die auch lieben und ich finde, das ist komplett okay.
Wie gesagt, sie sind sehr ehrlich. Wie hast du dich gefühlt beim Zuhören?
Mich hat das alles eigentlich nicht erstaunt. Ich glaube, es entspricht gewissermaßen alles der Wahrheit, was die Kinder sagen. Und zwar, dass es sehr schwierig ist, um sich so etwas wie Transidentität vorzustellen, wenn man selber nicht trans ist.
Mhm.
Das Gute daran ist ja, wir müssen den Menschen nicht komplett verstehen, um ihn respektieren zu können. Und das haben auch ein paar Kinder gesagt, nämlich, dass es darum geht, sich selber zu sein und frei zu sein. Und für das muss man es nicht restlos verstehen. Der eine Bub hat so sehr vehement gesagt, ich bleibe ein Bub. Und ich glaube, das macht es mit vielen Leuten. Nämlich, dass wenn andere Leute trans sind, dass sie Angst haben, dass sie ihr eigenes Geschlecht jetzt auch verlieren. Und das ist ein gängiges Missverständnis. Dass andere Menschen trans sind, stellt mein Frausein nicht in Frage.
Mhm.
Im Gegenteil, ich glaube, es gibt mir noch mehr die Freiheit, mein Frausein so zu leben, wie es für mich am meisten Sinn macht. Ich habe Verständnis für jedes einzelne Kind, das ich gerade gehört habe.
Was hast du das Gefühl, wie viele Eltern haben wir auch gerade gehört?
Ich glaube, wir haben einen Haufen Eltern gehört. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Kind von sich aus findet, oh nein, Nemo muss jetzt mit Nemos Kleider unbedingt zeigen, dass die Person non-binär ist. Ich vermute schon, dass das eine Meinung ist, die von jemand Erwachsenen gekommen ist. Kinder haben noch nicht so ein starkes Konzept davon, ob jetzt eine Person auf einer Bühne irgendetwas beweisen will mit der Kleidung. Wenn ich Nemos Style so anschaue, dann kann ich mir vorstellen, dass ein Haufen Kinder Spass daran haben, weil es ist mega farbig, es ist mega verspielt und es ist sehr viel abenteuerlicher und vergnügter wie die meisten Erwachsenen, die Kleider haben.
Ist wohl so. Und du hast es ja ganz am Anfang schon gesagt, Kinder sind ja eigentlich, also so nehme ich ja Kinder auch wahr, eben sehr ehrlich, aber auch eigentlich sehr offen noch. Und wegen dem habe ich es auch sehr spannend gefunden, wie unterschiedlich da eben die Meinungen schon gemacht sind. Was aber auch heisst, dass es ja noch, wie soll ich sagen, noch die Option besteht, ja vielleicht auch an dieser Meinung noch etwas zu ändern. Im letzten Teil schauen wir jetzt an, wie man all die besprochenen Themen auch im Unterricht kann thematisieren und eine Schule kann schaffen, wo Vielfalt akzeptiert wird. Die Schule sollte ein Lern- und Entwicklungsort sein, an dem sich alle Kinder und Jugendlichen wohlfühlen. Im Rahmen vom Projekt SOGUS, sexuelle Orientierung, Geschlecht und Schule, sind wissenschaftliche Studien durchgeführt worden zu den Fragen, wie LGBTQIA+ Schülerinnen und Schüler aus der Deutschschweiz das Schulklima wahrnehmen und welche Erfahrungen sie mit Akzeptanz und Ausgrenzung machen. Das SOGUS-Projekt ist eine Kooperation von der Uni Bern und der Pädagogischen Hochschule Zürich und Bern. Von diesen knapp 570 Schülerinnen und Schülern zwischen 14 und 19 fühlen sich über die Hälfte aufgrund ihrer sexuellen Orientierung oder ihrem Geschlecht unwohl oder nicht sicher an ihrer eigenen Schule. Wie nimmst du das wahr im Austausch mit der Community?
Was ich wahrnehme, ist, dass die Schule einen unfassbaren Einfluss hat darauf, wie dass ein queerer Mensch die eigene Kindheit und die eigene Jugend erlebt. Und ich sehe auch, wie weit das variieren kann. Also Schulen, wo eine Vielfalt leben und entschieden zu ihren queeren SchülerInnen und auch Lehrpersonen stehen, die können wahnsinnig viel Positives bewirken. Das finde ich unglaublich schön zu sehen. Und im starken Kontrast dazu kenne ich unzählbar viele Geschichten von Kindern und Jugendlichen, wo sich an der Schule überhaupt nicht sicher gefühlt haben, wo darum auch viele Formen von Ausgrenzung ausgesetzt gewesen sind, auch von Lehrpersonen, nicht nur von anderen Kindern und Jugendlichen, und wo einen immensen Einfluss gehabt auf ihre psychische Gesundheit. Das heisst, wir haben da ein riesiges Risiko, grosse Verantwortung, aber damit einhergehend eigentlich auch eine riesige Chance.
Würdest du sagen, auf die allererste Frage zurückzukommen, wo ich dich gefragt habe, wie deine Schulzeit, wie du die erlebt hast, hast du das Gefühl, wenn die Schule, wo du gewesen bist, vielleicht offener, transparenter, hast du das Gefühl, es hat deinen Weg verändert?
Auf jeden Fall. Im Nachhinein, es war noch lustig, wenn wir jetzt nur schon von dem Gimmi ausgehen. Wenn ich in Zürich dann irgendwie an einer queeren Party war, habe ich plötzlich ganz viele Leute getroffen, die auch mit mir an dieser Schule waren. Und wir haben das gegenseitig gefragt, was machst du da? Und im Nachhinein habe ich viel besser einordnen und auch erfahren, dass mehrere von den Lehrpersonen eigentlich der Geschlechternorm nicht entsprechen. Und ich bin mir sicher, wenn es an meiner Schule eine werteneutrale Einordnung von queeren Identitäten gegeben hat, dann hätte auch ich mir früher noch vorstellen können und nicht erst Mitte 20, dass die Art, wie ich Anziehung wahrnehme, nicht der Heteronorm entspricht. Ich glaube, es hat mir einiges in meinem Leben ein bisschen erleichtert.
Hat das auch damit zu, dass du dich heute so fest dafür einsetzt? Vielleicht die Erfahrung aus der Schulzeit?
Ich muss sagen, der Hauptgrund, warum ich mich so für diese Form von Vielfalt einsetze, ist nicht, Ausgrenzung und Leid, sondern die Erfahrung, wie schön das ist, wenn man die Freiheit hat. Dass ich Menschen und Umfelder kennengelernt habe, wo ich einfach mich selber sein kann und wo so etwas Schönes wie verliebt sein und Anziehung etwas ist, was zelebriert wird in seiner Vielfalt, ist der eigentliche Grund, warum ich mich dafür einsetze. Ich wünsche das Gefühl von Freiheit und Authentizität absolut jedem Mensch in jedem Alter. Und das ist der Grund, warum ich mich einsetze, nicht die Ausgrenzung, die ich dafür erfahren habe.
Wenn wir nochmal zurückgehen zum Projekt, das ich erwähnt habe. Das grösste Unwohlsein haben sie, die Jugendlichen, die da mitgemacht haben, im Sportunterricht und in der Umkleidekabine und durch das Fehlen von genderneutralen WC. Ganz oft hört man, dass man nicht für eine Minderheit all das kann ändern bzw. extra Räumlichkeiten kann einrichten kann. Tatsächlich müsste noch einiges passieren. Was können Lehrpersonen machen, die vielleicht auch helfen können?
Das ist ein interessantes Thema und tatsächlich das Thema, das mir von Lehrpersonen am meisten an mich herangetragen wird. Ich glaube, die Offenheit zum gemeinsamen Lösungen suchen ist da die wichtigste Ausgangslage. Häufig ist der begrenzende Faktor ja Architektur. Und ich verstehe, dass nicht jede Lehrperson einfach spontan kann ein neues Schulgebäude bauen lassen. Die Frage ist, was machen wir mit dem und wie finden wir gemeinsam Lösungen für das? Dass man den SchülerInnen zulässt, anstatt dass man der Verlockung nachgibt, zu meinen, das seien triviale Themen. Weil Leute, die keine Mühe haben in der Umkleidekabine, Leute, die keine Mühe haben, um das richtige WC zu finden, sind manchmal ein bisschen versucht zu denken, das seien doch total triviale Art. Und das sind sie eben nicht.
Das erwähnte Projekt zeigt auch auf, dass sexuelle und geschlechtliche Vielfalt aus ihrer Sicht noch zu wenig thematisiert wird. Wir reden hier vor allem von der Sexualerziehung oder auch von der Sexualkunde. Warum findest du es wichtig, dass LGBTQIA+-Themen im Unterricht behandelt werden?
Ich finde es vor allem in einer Zeit wichtig, wo Kinder ja außerhalb der Schule sehr viel schon mit Meinungen und Fehlinformationen zu dem Themenfeld konfrontiert werden. Ich spüre das amigs, wenn ich an Schulen bin, wo die Aufklärung in diesen Themenbereichen nicht so ausgebaut ist, dann konfrontieren mich Jugendliche sehr häufig mit Vorurteilen und Fehlwissen, die sehr deutlich von Plattformen wie TikTok kommen. Und es wäre schade, diese Meinungen nicht zu ergänzen mit Wissen und Information.
Wie gesagt, Wissen ist sehr entscheidend. Etwas, was immer wieder kommt, ist auch das Alter. Das ist ja ein grosser Diskussionsstoff jetzt grundsätzlich bei der Sexualerziehung. Was sind so ein bisschen deine Erfahrungen? Wann würdest oder wann könnte man denn so offen über das reden?
Was wir brauchen für die Diskussion, ab welchem Alter das sinnvoll ist, ist das Verständnis dafür, dass es sich da nicht um inhärent sexuelle Themen handelt. Das Problem ist, dass das Wort sexuelle Orientierung tönt, als ginge es um Sex und dass allgemein queere Themen sehr häufig so sexualisiert dargestellt werden. Aber zum Leuten beibringen, dass Anziehung vielfältig ist und dass Geschlechtsidentität vielfältig ist, muss man nichts ansprechen, was ein Kind noch nicht hören darf. Man muss nie irgendwie über Sexpraktiken oder irgendeine Form über Sex reden, außer man befindet sich halt im Sexualunterricht, wo zu einem Zeitpunkt stattfindet, wo es pädagogisch sinnvoll ist. Das ist eine wichtige Grundlage, um sich das zu überlegen. Und wenn wir uns das dann überlegen, dann können wir schauen, in welchem Alter das sonst Kinder darüber reden, dass Menschen sich ineinander verlieben oder dass es Frauen gibt und dass es Männer gibt. Und wenn wir das anschauen, dann ist das super früh. Ich glaube nicht, dass es zu früh ist, um einem Kind beibringen, dass Menschen Beziehungen führen und sich ineinander verlieben und dass das manchmal gleichgeschlechtlich passiert. Und auch wenn das Konzept von sich selber sein nicht gerade ein einfaches Konzept ist, so glaube ich doch, dass man auch schon Kindern kann beibringen kann, dass jemand den Namen gewechselt hat und jetzt er ist und nicht mehr sie, weil die Person sich so wohler fühlt. Das Konzept überfordert Erwachsene, glaube ich, mehr wie Kinder.
Ich finde es mega gut, dass du da jetzt den Unterschied gemacht hast, weil das erlebe ich schon auch ein bisschen so. Ich habe das Gefühl, bei gewissen Leuten geht gerade ein Film ab, wenn man über das redet. Und, und ich glaube auch, so wie du es jetzt auch erklärt hast, das kann man schon im Kindergarten mit ihnen anschauen. Also, sie werden ja mit dem konfrontiert, muss man ehrlicherweise sagen.
Und das kommt dazu.
Eine Schwierigkeit kann ja auch teilweise die eigenen Hemmungen, also die Hemmungen von Lehrpersonen selber sein. Wie kann man sich denen stellen?
Ich wiederhole mich, wenn ich jetzt sage, dass eine klare Haltung von einer Schule hilft. Man muss mit Lehrpersonen halt auch anschauen, wo die Hemmungen herkommen. Es gibt so viele Leute, die Wörter wie schwul und lesbisch am liebsten gar nicht oder dann nur leislich aussprechen, wie wenn es sich irgendwie um Lord Voldemort handeln würde. nur schon die Hemmung überwinden, bedingt, dass man sich bewusst ist, dass man sie überhaupt hat. Es ist wichtig, dass wir anerkennen, dass Wörter wie schwul, lesbisch, bisexuell oder trans neutrale Wörter sind, Adjektiv, so wie dass wir darüber reden, dass jemand gross ist oder klein oder braunhaarig.
Die Themen von sexueller und geschlechtlicher Vielfalt ist von diesen Jugendlichen aus in dieser Studie im Unterricht eben als wenig präsent wahrgenommen worden. Wie können Lehrpersonen die Themen sensibel und inklusiv gestalten?
Indem man sich eben zum Beispiel Angebote anschaut wie Lehrplan Q und sich austauscht darüber, was das bisher am besten funktioniert hat, weil man ist nicht die erste Person, die sich die Frage stellt.
Du hast es jetzt schon angesprochen. Beim Recherchieren bin ich eben auch auf den Lehrplan Q aufmerksam geworden. Auf der Webseite findest du ganz viel Unterrichtsmaterial, Lektionen und wie Anna schon gesagt hat, kannst du auch einen Klassenbesuch buchen und zusätzliche Informationen bestellen. Und an dieser Stelle möchte ich auch noch kurz meine Podcast-Folge zum Thema Sexualerziehung mit der Sexualpädagogin Bettina Roth empfehlen. Auch sie gibt sehr wertvolle Tipps. Was können Lehrpersonen machen, wenn sie Mobbing oder Diskriminierung gegen LGBTQIA+-Schülerinnen und Schüler beobachten?
Ich glaube, dort ist es wichtig, um mit dem Kind oder der jugendlichen Person in Kontakt zu treten, um zuerst mal zu spüren, was am Abgehen ist. Dass man nicht mit nach bestem Wissen und Gewissen nachher etwas Falsches macht. Man kann zum Beispiel dann auch herausfinden, handelt es sich da um eine Schülerin oder einen Schüler, der selber tatsächlich out ist, oder ist es einfach ein Vorwurf, was wünscht sich die Person. Aber es ist auch wichtig, um gegenüber den Leuten, die diskriminieren, die mobben, immer wieder mit Haltung und Wissen vorgehen. Einfach, es ist viel einfacher gesagt wie gemacht, aber nicht wegschauen. Nicht wegschauen. Und eben auch dann, wenn das Mobbing gerade nicht beobachtet wird, queere Themen thematisieren, sei es im Unterricht, sei es mit Poster, sei es indem man ein queeres Jugendmagazin wie ein Milchbüchli auflegt an der Schule, so dass wie auch außerhalb der SchülerInnen-Dynamik klar wird, dass queere Identitäten präsent sind und nicht wegdiskutiert werden können.
Was sagst du auch zu der Befürchtung, dass LGBTQIA+-Themen zu politisch für den Schulunterricht sind oder wenn sogar von Indoktrinierung geredet wird?
Wir beobachten ja in den letzten Jahren, dass die Diskussion um den Unterricht aufgeheizt worden ist. Die ist aber aufgeheizt worden seitens Personen, die dagegen sind, dass LGBTQIA+-Menschen respektiert werden in unserer Gesellschaft. An sich ist es eigentlich nicht etwas Politisches. Es ist ein bisschen wie mit der Linkshändigkeit. Ab dann, wo es umstritten ist, ab dann, wo es moralisch aufgeladen ist, wird es zu einem politischen Thema. Aber dass ein Mensch verschiedene Eigenschaften hat und etwas davon könnte sein, dass er trans ist oder schwul, das ist an sich werteneutral. Es ist aber nicht werteneutral, wie dass man sich dieser Kritik gegenüber verhaltet. Gleichgültigkeit ist nicht der Weg zu einer offenen Gesellschaft. Der Weg zu einer offenen Gesellschaft ist, dass man ganz klar für Vielfalt einsteht. Klar und deutlich.
An alle, die hier zulassen, danke vielmals fürs Einschalten und dranbleiben. Ich würde es sehr schätzen, wenn du den Podcast auf Spotify oder Apple Podcast mit Sternen bewertest und noch eine kurze Rezension würdest schreiben. Übrigens gibt es am Mittwoch, 2. April, den 2. Live-Podcast im Sudhaus in Basel. Mit 4 Gästen rede ich über die Integration und die integrative Schule. Mit dabei ist auch der Tobias Jensen. Er wird für ein musikalisches Highlight sorgen. Wir kommen zum Schluss von dieser Podcast-Folge. Anna, was ist dein Wunsch an die Schule von morgen?
Mein Wunsch an die Schule von morgen ist, dass sie mit einer riesigen Freude handelt am Umstand, dass Menschen ganz, ganz vielfältig sind und dass sie eine gesunde Fehlerkultur lebt, wo Menschen dürfen Fehler machen und wir uns alle überlegen, wie das aussehen kann, Verantwortung zu übernehmen.
Danke vielmals für das aufschlussreiche Gespräch und dass du dir heute Zeit genommen hast.
Danke dir vielmals für die Einladung.
Mehr Informationen zum Thema findest du bei mir auf Social Media oder auf meiner Webseite damianhaas.com. Die nächste Folge zum Thema ADS und ADHS mit dem Oskar Jenny kommt am letzten Montag im März. Die Musik ist von Tobias Jensen. Danke vielmals fürs Zuhören und bis gleich. Bildungsreise. Ein Podcast für alle, die Kinder auf ihrem Lebensweg begleiten.